Willkommen zur nächsten Folge von Footsteps, dem Deichmann-Marken-Podcast. Und vor mir sitzt jetzt Natalia Nepomniachtcha. Schön, dass du da bist.
Hallo Melissa.
Wir werden heute über das Thema Zugänglichkeit zusammen sprechen und warum genau du zu dem Thema hier bist, das werden wir gleich erfahren. Du bist, genauso wie ich, auch 1989 geboren. Du bist mit deinen Eltern zusammen aus Kiew nach Augsburg gezogen, als du 11 warst. Hattest dann, würde ich sagen, und das, da sehe ich auch Parallelen, einen etwas steinigeren Weg oder einen anstrengenderen Weg, sage ich jetzt mal, um ganz oben anzukommen. Du hast 2016 dann ganz nebenbei Netzwerkchancen gegründet und bist damit einfach auch eine Vorkämpferin für den sozialen Aufstieg. Was das alles bedeutet, freue mich sehr, dass du da bist und wir uns darüber unterhalten können. Wie war es für dich anzukommen und zu realisieren, dass du es vielleicht nicht ganz so einfach hattest wie andere Menschen, dass dir vielleicht nicht von Anfang an alle Türen geöffnet wurden und dich mit offenen Armen empfangen haben, um deinen Weg zu bereiten, sondern du selber kämpfen musstest?
Ich glaube, mit 11 reflektiert man noch nicht so viel und nimmt es so hin. Und meine Eltern sind arbeitslos, seitdem ich 5 bzw. 6 bin. Die haben beide Mitte der 90er ihre Jobs verloren in Kiew. Und der Lebensstandard, den wir hier von Hartz IV hatten, der war immer noch höher als der Lebensstandard, den wir dort hatten. Insofern, als Kind habe ich das alles noch nicht so wirklich realisiert, dass die Chancen nicht ungleich verteilt sind. Ich glaube, ich war eher dankbar dafür, dass wir hier leben dürfen, dass wir immer genug zu essen haben, dass wir eine Wohnung hatten. Und das kam dann peu à peu. Also diese Wohnung war am Stadtrand von Augsburg. Ich bezeichne das heute als Ghetto. Mögen mir alle verzeihen, die Augsburg mögen. Ich bin in Augsburg-Oberhausen aufgewachsen. Und erst als ich dann Freundinnen hatte und sie in irgendwelchen anderen Wohngegenden von Augsburg besucht habe, habe ich gesehen, es gibt auch ganz andere Gegenden, man kann ganz anders wohnen. Und dann habe ich mit 16 ein Stipendium bekommen, Talent im Land Bayern in der 9. Klasse, für begabte SchülerInnen mit Migrationshintergrund und habe so sehr viele Gymnasiastinnen kennengelernt. Und unter anderem nicht die im Stipendienprogramm, aber dann wiederum deren Freunde und Freundinnen. Junge Menschen, die auf dem Gymnasium waren, aber viel schlechter in Englisch waren als ich, viel schlechter in Mathe waren, in Deutsch zum Teil, obwohl das, damit meine ich eher so Rechtschreibung, Grammatik, auch wenn sie gar keinen Migrationshintergrund hatten. Und das waren so die ersten Fünkchen, wo ich mir so gedacht habe, also die werden alle Abitur machen. Mhm. Und ich kann mich noch an einen jungen Mann sehr gut erinnern, der wirklich kein Komma richtig setzen konnte und super schlecht in Mathe war und nicht sehr fleißig und dann irgendwie mit 3,5 sein Abi gemacht hat. Seine Mutter war aber Chefärztin bei einem, an einem Klinikum in Augsburg. Und das waren so die Momente, wo ich mir gedacht habe, also offensichtlich geht es jetzt nicht so ganz nur um Leistung und Begabung, sondern es hat schon andere Gründe, warum er zum Beispiel Abi machen darf und ich nicht. Vor allen Dingen gibt es halt Zahlen. Also ich muss sagen, gerade beim Thema Bildungsaufstieg gibt es so viele Zahlen, die zeigen, dass es wirklich Quatsch ist. Bei gleicher Leistung und gleicher Begabung haben Nicht-Akademiker-Kinder eine wesentlich geringere Chance auf eine Gymnasialempfehlung. Ich wiederhole, bei gleicher Leistung, gleicher Begabung. Da gibt es unterschiedliche Studien. Manche sagen so ungefähr 4-fach geringere Chance. Manche sagen 2,5-fach geringere Chance, selbst wenn es auch nur 2,5 sind. Das ist doch Wahnsinn, wenn man sagt, beide haben die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Kompetenzen, die gleiche Begabung und trotzdem sind die Chancen so ungleich verteilt. Insofern hat es da nichts mit Fleiß zu tun, sondern leider wirklich mit sozialer Herkunft. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns das auf jeden Fall eingestehen.
Und das ist so erstaunlich, weil oft spricht man darüber und man sagt, ja, die Chancen sind nicht gerecht verteilt. Aber so richtig von jemandem hören, wie der Weg wirklich war und wie schwer es wirklich war, das tut man selten, weil die Menschen eher nicht so gerne darüber sprechen, habe ich das Gefühl. Und deswegen finde ich das so toll, dass du das tust und dass du auch etwas dagegen getan hast. Ich kenne das total gut. Bei mir war das damals zum Beispiel auch so in der Schule. Es gab Deutsch quasi als Fach nochmal extra, Deutschleistung, und dann gab es Deutsche, die aber dahin mussten, um ihr Deutsch zu verbessern. Und dann gab es aber Kinder mit Migrationshintergrund, die da nicht hin mussten. Ne? Also da merkt man eben, dass es einfach ganz oft auch einfach nichts damit zu tun hat, wo du herkommst, sondern einfach, dass es der Fleiß ist. Was hat dich dann dazu motiviert zu sagen, ich möchte raus mit dieser Geschichte? Ich möchte den Leuten zeigen, wie es läuft und dass Chancengleichheit einfach schwierig ist.
Also ich werde die Frage gleich beantworten. Ich glaube, was mir aber wichtig ist, an der Stelle zu sagen, ich finde, von den Aufstiegsgeschichten hören wir relativ viele, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Es ist nicht so, dass jeder damit rausgeht. Es gibt sehr viele erfolgreiche Menschen in der Wirtschaft, die von unten kommen, die nicht drüber sprechen. Das ist richtig. Aber ich finde trotzdem, dass relativ viele sich outen in der Öffentlichkeit. Es werden Bücher drüber geschrieben, wie man aufgestiegen ist. Das ist auch alles super, finde ich gut. Das Problem ist aber, das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Mhm. Und was wir wirklich so gut wie nicht hören, sind die Geschichten von Millionen, die es versucht haben, die aber irgendwann auf dem Weg aufgegeben haben, weil es viel zu schwer war, weil sie diese Resilienz, diese Kraft irgendwann nicht mehr hatten zu kämpfen. Und das finde ich viel problematischer, dass wir ihre Geschichten nicht hören und dadurch so ein bisschen der Eindruck entsteht, wenn man nur hart genug kämpft, schafft man das. Und das ist bei aller Liebe Bullshit. Da muss ich sehr deutlich sein. In meinem eigenen Fall kam das viel, viel später. Ich habe die Realschule gemacht, dann habe ich zwei schulische Ausbildungen gemacht, habe dann einen Master angehangen. Das war alles relativ kompliziert, um das kurz zusammenzufassen. Ich habe keine Abitur, ich habe keinen Bachelor, ich habe nur einen Master. Und dachte, okay, als ich diesen Master in der Tasche hatte, jetzt müssen die Chancen doch relativ gleich sein. Weil ich so super naiv dachte, mit einem Master aus England auch noch, würde ich doch einen Job finden. Und bin dann nach Berlin gezogen. Ich habe internationale Beziehungen studiert und wurde total desillusioniert. Also einfach nur einen Master zu haben, das war 2012, also vor 11 Jahren. Damals war der Fachkräftemangel noch nicht so immanent. Das reicht überhaupt nicht, um einen Job zu finden. Du brauchst gute Praktika, du brauchst Kontakte, du brauchst ein bestimmtes Auftreten. Und als ich das tatsächlich dann irgendwann geschafft habe, ich habe angefangen, sehr viel zu netzwerken, mich ehrenamtlich zu engagieren, habe mich total auch innerlich gewandelt, weil ich so hart kämpfen musste. Aber diese Erfahrung, dass die Chancen selbst im Berufsleben dann nicht gleich verteilt sind, dass es nicht so ist, dass es nur um die Qualifikation geht oder um Leistung oder sonst was, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt, dass sich etwas ändert. Ich will unbedingt, dass wir nicht nur über das Thema Bildungsaufstieg sprechen, was ein sehr wichtiges Thema ist, aber auf jeden Fall auch über das Thema soziale Herkunft am Arbeitsplatz. Und dafür war natürlich irgendwann notwendig, auch über meine eigene Geschichte zu sprechen. Insofern war meine eigene Geschichte da irgendwann Mittel zum Zweck.
Wir sprechen ja heute auch über das Thema Zugänglichkeit. Und genau das ist ja auch etwas, was Unternehmen für sich vielleicht noch mehr auf den Tagesplan schreiben sollten. Was bedeutet denn für dich Zugänglichkeit und wie zugänglich waren denn die Aufstiegschancen und die Unternehmen für dich in deiner Laufbahn?
Ich glaube, je nachdem, wo man sich bewirbt, aber mit einem ungeraden Lebenslauf, mit eben fehlenden Praktika, mit einem fehlenden Netzwerk, sind sehr, sehr viele Unternehmen leider nicht zugänglich. Sie öffnen sich zunehmend, ehrlicherweise aufgrund des Fachkräftemangels, weil sie merken, dass ihnen Talente entgehen, die sie früher überhaupt nicht in Betracht gezogen haben. Und natürlich, weil das Thema Diversity, Inclusiveness, Equity jetzt eine ganz andere Reputation hat und weil Unternehmen sich auch für diese Themen mehr und mehr öffnen und einsehen, dass sie da offener werden müssen. Gleichzeitig tun sie das aber, glaube ich, schon auch, weil wir eben den Fachkräftemangel haben und nicht nur aus rein altruistischen Gründen. In meinem Fall war das so, dass ich mit diesem ominösen Master in der Tasche mich über 80 Mal bewerben musste.
So ominös ist der gar nicht. Das ist auch ein guter Weg, den Master zu bekommen.
Aber ich glaube, viele haben ihn so empfunden. Wenn man einfach so einen Lebenslauf sieht, der hat irgendwie zwei schulische Ausbildungen gemacht und dann noch war man dann Master.
Natürlich, ich kenne diesen Weg. Ich bin auch Fremdsprachenkorrespondentin.
Und dann,
genau. Okay. Und dann gab es bei mir nämlich auch die Situation, dann kannst du nach England gehen und dann da quasi studieren. Und für mich war das auch so, das funktioniert? Aber ja, das gibt es, die Möglichkeit. Man muss sich einfach nur informieren. Ihr könnt auch so den Master machen.
Aber ich glaube, der Punkt ist für Arbeitgebende, sie wollen keine Fragezeichen im Kopf.
Richtig, ja.
Und das ist für mich ein Riesenfehler, weil gerade dadurch lassen sie sich diese wertvollen Arbeitnehmenden entgehen, die hart kämpfen mussten, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, den geraden Weg zu gehen. Mhm. Und oft habe ich tatsächlich erlebt, dass ich einfach aussortiert wurde. Und das war dann natürlich alles andere als zugänglich. Und tatsächlich habe ich eigentlich alle meinen Vollzeitjobs übers Netzwerk gefunden, indem ich einfach schnell verstanden habe, zum Glück, als ich dann in Berlin war 2012, ich muss netzwerken, sonst kriegst du im politischen Berlin überhaupt keinen Job. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher tatsächlich geworden, weil diese ganzen Politikberatungen, selbst Bundestagsabgeordnete erzählen mir, dass sie enorm strugglen, Mitarbeiterinnen zu finden. Das war vor 11 Jahren noch nicht so. Insofern Netzwerken, das war alles, was ich gemacht habe.
Und genau, deshalb hast du wahrscheinlich dann auch irgendwann Netzwerkchancen gegründet. Wie kam das und was genau macht ihr da?
Das kam 2016, also zu einem Zeitpunkt, als ich schon gearbeitet habe und einigermaßen mich etabliert habe. Und das kam alles aus dem Wunsch heraus, etwas zu ändern. Also ich habe ein Buch gelesen, Du bleibst, was du bist, von Marco Maurer. Habe ich in irgendeiner Facebook-Gruppe einfach entdeckt, hat jemand empfohlen und habe ich mir dann gekauft und ich habe mich auf jeder Seite wiedergefunden. Und in diesem Buch beschreibt Marco mehr so aus diesem Gesichtspunkt Bildungsaufstieg, aber wie schwer das heutzutage ist, sozial aufzusteigen. Und übrigens unabhängig davon, ob man einen Migrationshintergrund hat oder nicht, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil diese beiden Themen immer so vermischt werden. Es gibt auch sehr viele Menschen ohne Migrationshintergrund,
die da sehr strugglen. Ja.
Und ich habe das Buch gelesen und dachte, ich muss was tun. Also es ist so, so krass. Genauso habe ich es empfunden. Und bin dann zum Notar gegangen, der mir empfohlen wurde, habe so ein bisschen im Internet geguckt, wie man so eine Satzung schreibt für so ein Unternehmen und mir ein paar Ehrenamtliche organisiert, ausgeschrieben und so hat es dann eigentlich angefangen 2016. Mittlerweile habe ich 6 hauptamtliche Mitarbeitende, viel davon Vollzeit, arbeite aber selber ganz woanders, mache das also rein ehrenamtlich. Und was wir machen ist, wir haben so ein bisschen mehrere Säulen. Das Wichtigste ist, dass wir ein ideelles Förderprogramm bieten für erwachsene soziale AufsteigerInnen. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil immer, wenn ich anfange zu erzählen, dass wir soziale AufsteigerInnen fördern, denken die Leute irgendwie immer, das sind Jugendliche. Das ist in unserem Fall gar nicht so. Wir fördern zwischen 18 und 39 und im Schnitt sind unsere Mitglieder 30 und berufstätig. Das heißt, das sind jetzt keine Jugendlichen ohne Schulabschluss oder sowas. Das ist nicht unsere Zielgruppe. 90% unserer Mitglieder sind AkademikerInnen, weil das kommt dann auch immer, wozu brauchen sie überhaupt noch Förderung? Aber selbstverständlich ist es so, dass sie weiterhin, wie ich beschrieben habe, anhand von meiner eigenen Geschichte, benachteiligt werden, diskriminiert werden, weil ihr Lebenslauf ungerade ist, weil sie vielleicht nicht so auftreten, nicht diese kulturellen Codes kennen, die man für bestimmte Jobs mitbringen muss, weil ihnen das Netzwerk fehlt. Und genau da versuchen wir ihnen zu helfen. Das ist alles kostenfrei. Wir bieten Einzelcoachings, wo man mit ihnen erarbeitet, was ihre Stärken sind, wie sie auch selbstbewusst auftreten können. Wir bieten Workshops an, Mentoring, Jobangebote von unseren UnternehmenspartnerInnen, also ein wirklich starkes Netzwerk für erwachsene soziale AufsteigerInnen. Das ist so der eine Arm. Und was wir auch noch machen, wir waren auch die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben, soziale Herkunft als Diversity-Faktor zu etablieren. Das heißt, zuerst haben wir dafür gekämpft, dass soziale Herkunft überhaupt als Diversity-Faktor in die Karte der Vielfalt aufgenommen wird. Das ist im Januar 2021 passiert und seitdem beschäftigen sich mehr und mehr Unternehmen damit. Vorher war das überhaupt kein Thema, soziale Herkunft am Arbeitsplatz. Darüber spricht man nicht, sieht man nicht, ist gar kein Thema so ungefähr.
Ja.
Und das machen wir sehr viel, dass wir mit Unternehmen sprechen, sie dazu beraten, wie sie soziale Herkunft berücksichtigen können, wie sie sich öffnen können für Menschen, die aus unteren sozialen Schichten kommen. Sie können über uns auch rekrutieren. Also da haben wir ein eigenes Programm für Unternehmen und versuchen so eben auch den Weg für soziale AufsteigerInnen zu ebnen in der Wirtschaft, damit sie auch nicht nur auf die Junior-Levels kommen. Denn natürlich ist auch das notwendig. Aber Vielfalt bedeutet nicht, dass ich nur auf Junior-Levels, auf Einstiegslevels Menschen aus unteren sozialen Schichten beschäftige, sondern natürlich bis ganz nach oben. Genauso wie es mit Frauen und allen anderen Dimensionen auch aussieht.
Und genau, wenn wir uns eben die oberen Vorstände angucken, ist auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit zu tun. Und deswegen ist so eine Firma wie Netzwerkchancen einfach sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es ist für dich wahrscheinlich auch das Unternehmen, was du wahrscheinlich auch gebraucht hättest vielleicht, was es dir einfacher gemacht hätte. Aber dadurch, dass du die Vorreiterin bist, können viele jetzt davon profitieren. Was hat dir geholfen damals, dein Netzwerk aufzubauen? Hast du Mentoren gehabt? Bist du einfach drauf los? Weil du hattest ja sowas wie Netzwerkchancen damals nicht.
Ich bin tatsächlich einfach drauf los. Ich habe irgendwie geguckt, was es für Vereine gibt im Bereich internationale Politik, internationale Zusammenarbeit, bin beigetreten oder bin wirklich einfach auf Events gegangen. Zum Glück ist es in Berlin so, dass sehr viele Events kostenfrei sind und dass du einfach dich auf irgendwelche Verteiler setzen kannst, Newsletter, und da bekommst du von denen mit. Und auf viele kann man sich wirklich einfach, die sind öffentlich, anmelden. Mhm. Und da bin ich da immer zum Essen hin und habe da angefangen, um Essen zu netzwerken. Das praktisch nicht. Also manchmal war ich natürlich auch bei diesen Podiumsdiskussionen dabei, ist jetzt ganz nett, je nachdem mehr oder weniger spannend. Viele sind ehrlicherweise ein bisschen Frontalbeschallung. Aber Essen ist ganz wichtig, denn da stehen ja meistens die Leute dann um so einen Stehtisch und unterhalten sich. Und wenn man schon auf so ein paar von diesen Events war, kennt man vielleicht schon 2, 3 Leute, sieht sie dann irgendwo wieder und stellt sich dann zu denen, und um sie herum stehen dann auch andere. Und so wächst dieses Netzwerk dann so ein bisschen wie Schneeball.
Aber wie zugänglich sind solche Menschen dann, um wieder auf das Thema zurückzukommen? Weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich jetzt an meine eigene Person denke und in meinem Business, wenn man versucht zu netzwerken, es sind nicht immer alle so zugänglich, wenn man das Gefühl hat, jeder bleibt so in seiner Bubble und keiner will jemand Neues reinlassen, vor allem vielleicht aus einer anderen sozialen Schicht zum Beispiel. Wie hast du das erlebt?
Ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Und ehrlicherweise, natürlich sind viele auch ein bisschen opportunistisch unterwegs.
Klar.
Und gucken, was kannst du ihnen bieten.
Natürlich.
Und ehrlicherweise, wenn du auf so ein Event gehst und sagst irgendwie, ich studiere jetzt im ersten Semester, es werden einige super nett zu dir sein, aber einige werden auch denken, okay, ist jetzt süß
ja.
oder sowas. Ich habe aber auch angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Und wiederum über das ehrenamtliche Engagement auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Und da ist es wiederum so, wenn du zusammen an einer Sache arbeitest und sie merken, dass ihr auf Augenhöhe arbeitet und dass du ihnen auch Arbeit abnimmst, dann sind sie natürlich offen. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Natürlich muss man Zeit dafür mitbringen. Das ist absolut klar, gerade wenn man von unten kommt, vielleicht nebenbei ganz viel arbeiten muss, Angehörige pflegen und so weiter. Volles Verständnis, nicht jeder kann sich ehrenamtlich engagieren.
Mhm.
Aber wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist das auch eine super Möglichkeit zu netzwerken, weil man einfach sehr, sehr schnell mit Menschen, die unterschiedlichste Berufe haben, zusammenkommt und zusammenarbeiten kann. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Was glaubst du, muss sich in Deutschland auch vielleicht strukturell ändern, damit wir mehr Diversität und mehr Chancen im oberen Bereich, in Vorständen haben werden oder auch allgemein in der Arbeitswelt?
Also ich glaube, als erstes, wofür wir als Netzwerk Chancen sehr lange gekämpft haben, was vermutlich nicht kommen wird, aber ich nenne es trotzdem gerne, weil ich dafür werben möchte.
Mhm.
Wir haben in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Mhm.
Das wird so im Volksmund Antidiskriminierungsgesetz genannt. Und dort ist soziale Herkunft nicht drin. Und wir haben als Netzwerk Chancen uns jahrelang dafür eingesetzt, dass soziale Herkunft reinkommt. Das heißt, dass man offiziell Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft verbietet. Es kommt nicht rein und viele argumentieren dann auch, das ist super schwer nachzuweisen und deshalb möchte man das gar nicht erst anfassen.
Mhm.
Dabei ist jegliche Diskriminierung schwer nachzuweisen.
Klar.
Und bei diesem Gesetz geht es natürlich auch viel um Symbolik, und dadurch, dass Arbeitgebende Menschen die Wohnungen vermieten und so weiter, dass sie sich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wo sie diskriminieren, weil sie natürlich Diskriminierung umgehen möchten oder natürlich niemand das aktiv betreiben möchte. Und ich glaube, als symbolischer Akt und auch um Arbeitgebende zum Nachdenken zu bringen, wäre es sehr wichtig, dass soziale Herkunft ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz reinkommt. Das wäre das eine, aber natürlich auf legislativer Ebene. Grundsätzlich glaube ich aber, dass das auf jeden Fall bei Arbeitgebenden sehr viel liegt. Das heißt, sie müssen wesentlich offener werden entlang des gesamten Employee-Life-Cycles. Das heißt also im Recruiting, im Employer-Branding schauen, wie rekrutieren wir, wo rekrutieren wir, was für Voraussetzungen schreiben wir rein. Wenn wir reinschreiben, wir suchen Leute mit Top-Abschlüssen, möglichst mit Auslandserfahrung, möglichst mit dem und dem Studiengang.
Das alles sehr teuer ist natürlich, was man sich oft nicht hätte leisten können wahrscheinlich. Wenn
absolut.
Man
übrigens Noten auch. Und ja, da versuchen wir auch Menschen oder Arbeitgebende dafür zu sensibilisieren. Noten sind nur auf den ersten Blick objektiv.
Mhm.
Denn natürlich gibt es auch da sehr viele Vorurteile. Es gibt auch diverse Studien, die zeigen, dass Menschen, die einen ausländisch klingenden Namen haben oder Namen haben, die man mit unteren sozialen Schichten assoziiert, wie Kevin oder Chantal, dass sie bei gleicher Leistung schlechter benotet werden. Außerdem, selbst wenn diese unbewussten Vorteile von Notengebenden nicht reinkommen, ist es natürlich so, dass jemand, der vielleicht von zu Hause Unterstützung bekommt, der nebenbei nicht so viel arbeiten muss, der nicht so viele Ängste hat, Existenzängste hat, sich viel stärker auf Studium oder die Ausbildung konzentrieren kann, viel eher die Möglichkeit hat, gute Noten zu schreiben, als jemand, der vielleicht nebenbei nahezu Vollzeit arbeiten muss oder vielleicht totale Existenzängste hat, sich um Geschwister kümmern muss und so weiter.
Klar.
Und dabei bringen aber natürlich genau die Menschen mit, die so hart kämpfen müssen, Fähigkeiten wie Lösungsorientierung, Durchsetzungsvermögen, Frustrationstoleranz mit. Insofern rufen wir arbeitgebend auch da dazu auf, weniger auf Noten zu achten, mehr wirklich auf Fähigkeiten, Kompetenzen und so Menschen zu rekrutieren. Und jenseits von Recruiting natürlich auch später wichtig, dass man guckt, wie befördere ich Menschen, was für Menschen, wie werden Menschen ausgesucht auch für höhere Positionen. Und da geht es ehrlicherweise sehr viel um diesen Habitus irgendwann. Wie geben sich Menschen? Wie selbstbewusst sind sie? Können sie einen Raum für sich einnehmen? Mhm. Und da ist es natürlich auch so, dass genau die, die von unten kommen, die das vielleicht nicht gewohnt sind, so einen Raum, wenn sie reinkommen, für sich einzunehmen, dass sie im Nachteil sind. Entsprechend ist es wichtig, dass Menschen, die über die Besetzung von höheren Positionen entscheiden, sich selber sehr viel hinterfragen, sich sehr viel mit den eigenen unbewussten Vorurteilen beschäftigen. Warum ist mir gerade die Person sympathisch oder warum möchte ich der Person den Job geben oder sie befördern und eine andere nicht? Mhm. Befördere ich die eine Person wirklich, weil sie die Beste ist oder weil sie mir ähnlich und damit sympathisch ist, weil sie eben vielleicht aus einer ähnlichen sozialen Schicht kommt, was Ähnliches studiert hat, wie ich, sich ähnlich gibt, ähnliche Gestik, Mimik hat, ähnliche Hobbys. Und da sind absolut Sachen, die sehr wichtig sind, die aber erst dann tatsächlich zum Leben erweckt werden, wenn man drüber nachdenkt. Und ich glaube, dass viele Menschen wirklich nach Sympathie entscheiden und denken, die Person muss irgendwie zu uns passen. Das finde ich auch immer so ein tolles Wort, das muss zu uns passen.
Muss zu uns passen, genau. Aber ich glaube, das sind definitiv innovative Lösungen. Und vor allem, ich glaube, wenn mehr Unternehmen genau so herangehen würden an ihr komplettes Unternehmenskonzept und auch daran, wie sie Menschen einstellen, hätten wir, glaube ich, sehr viele Probleme nicht. Und sehr viele mehr Menschen hätten viel mehr Chancen auf einen höheren Arbeitsplatz, einen höheren Stellenwert für sich auch. Das macht ja auch sehr viel mit der eigenen Gesundheit, mit der eigenen mentalen Gesundheit. Jetzt ist zum Beispiel bei Deichmann hier Zugänglichkeit ein Markenwert. Und was glaubst du, warum ist das eine wichtige Entwicklung für eine Brand wie Deichmann zum Beispiel? Und wie verbindest du das auch, diese Zugänglichkeit bei Deichmann? Und hast du vielleicht sogar eine Anekdote aus deiner Kindheit?
Also Anekdoten zum Thema Zugänglichkeit fallen mir nicht wirklich ein, wenn ich ehrlich bin. Wenn, dann sind es eher alle Geschichten, die so ein bisschen mit meiner sozialen Scham zu tun haben, die ich als Kind und als Jugendliche sehr stark empfunden habe. Auch ehrlich gesagt beim Schuhe kaufen. Mir kam Deichmann damals, glaube ich, auch aus meiner Warte als Hartz-IV-Kind tatsächlich wie so eine Art also Markenschuhe vor, also schön eher was Gehobenes, was, glaube ich, jetzt nichts mit der Marke an sich zu tun hat, sondern eher mit meiner damaligen Selbstwahrnehmung. Insofern finde ich das natürlich sehr gut, wenn man versucht, diesen Wert Zugänglichkeit zu leben und das heißt ja eben für alle Menschen offen zu sein.
Genau.
Und versuchen für alle Menschen mit verschiedenen Geschmäckern, mit verschiedenen finanziellen Möglichkeiten die passenden Schuhe zu bieten, damit jeder dort etwas finden kann, was sowohl vom eigenen Geschmack als auch von den finanziellen Möglichkeiten her passt. Und ich glaube, dass man das natürlich nur unterstützen kann, denn Menschen sind nun mal unterschiedlich, aber modisch kleiden möchten sich sehr viele oder natürlich auch irgendwie Schuhe anziehen, auf die man irgendwie stolz ist, die man gerne anguckt, die man gerne jeden Tag anzieht. Insofern finde ich es auf jeden Fall mega, mega gut, dass gerade dieser Wert da ist und dass sie auch gelebt wird.
Wann hast du so richtig verstanden, dass du stolz auf dich sein kannst für das, was du alles geschafft hast bis jetzt?
Also ich habe letztes Jahr einen Preis bekommen als Sozialunternehmerin des Jahres vom Deutschen Startup-Verband und der ist mir besonders wichtig, das war jetzt nicht unser erster Preis, aber er wurde mir als Unternehmerin vergeben unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Netzwerk Chancen keine Charity und kein soziales Projekt ist, sondern wirklich ein Unternehmen. Und dafür haben wir auch sehr, sehr oft gekämpft.
Und was man nicht vergessen darf, das ist von dir ehrenamtlich und außerdem gibst du damit ja einfach unfassbar viel zurück. Also alles, was du in den letzten Jahren an Erfahrung gesammelt hast, gibst du ja damit wieder und es hat damit einen sehr, sehr hohen sozialen Stellenwert und zwar für jeden Menschen, der darauf angewiesen ist in Deutschland. Also vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier so ein bisschen darüber sprechen, über dich und das Thema Zugänglichkeit, was du ja auch sehr, sehr schön wiedergibst mit deinem Unternehmen. Chancengleichheit ist ja eine Art von Zugänglichkeit für die Menschen in die Arbeitswelt. Also vielen Dank, Natalia. Und bitte mach weiter so, weil wir brauchen noch mehr Natalias in dieser Welt.
Das ist sehr lieb. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Es ist noch sehr, sehr viel zu tun.
Sehr gut. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.